Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Herzlich willkommen bei Fellner Live, heute mit einem sehr aktuellen Thema, welches für tiefe Bestürzung in ganz Europa gesorgt hat. Beim Christopher Street Day im Rahmen der Parade kommt es zu einem terroristisch motivierten Anschlag auf die Demonstranten und dortigen Paradenteilnehmer. Ein Auto rast in eine Menschenmenge, ein Mensch wird dabei getötet, zahlreiche weitere verletzt. Viele Fragen, die jetzt in der Folge hier stehen, vor allen Dingen, wie konnte es dazu kommen, dass ein amtsbekannter Gefährder nicht rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen worden ist. Darüber und mehr wollen wir uns jetzt mit dem heutigen Gast von Fellner Live unterhalten. Herzlich willkommen bei uns im Studio zugeschaltet, Musa Al-Hassan Diaf. Sie sind Islamismusforscher und auch Gründer der Deradikalisierungsstelle Derat. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend, grüß Sie.
Herr Diaf, da darf ich Sie vielleicht gleich mal fragen, wie ordnen Sie denn diese aktuellen Geschehnisse in Berlin ein? Was ist denn Ihre Ansicht über das, was dort passiert ist?
Ja, schade, dass sozusagen ein Muster hier wiederkehrt. Das eine ist, dass er eigentlich amtsbekannt war. Er ist sogar ins Ausland gefahren, um sich einer Miliz anzuschließen. Kolportiert ist einer IS-nahen Miliz oder dem IS selber. Ist dort festgenommen worden im Libanon, zurückgeschickt worden nach Deutschland, ist dann vor Gericht gestanden, ist dann aber zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, war auf freien Fuß. Und dürfte laut dem, was ich gelesen habe, in verschiedenen deutschen Zeitungen bei VPN, Violence Prevention Network, angedockt haben. Ich weiß nicht, ob das eine gerichtliche Auflage war oder ob er das freiwillig gemacht hat. Und hat dann offensichtlich jetzt eben die Möglichkeit gefunden, seine Ideologie, von der er überzeugt ist, und den Menschenhass, den er eben hat, umzusetzen in eine terroristische Tat. Offensichtlich auch begleitet von einer zweiten Person, wie ich lesen konnte. Und er hat dann noch nach dem Attentat mit einer Stichwaffe Beamte verletzt und ist dann eben auch erschossen worden. Und diese Personen laufen weiterhin mit dieser Überzeugung und mit dieser Bereitschaft, andere Menschen umzubringen, schwer zu verletzen, in Deutschland herum und leider auch natürlich zum Beispiel hier in Österreich.
Herr Diaf, Sie haben jetzt zwei Worte gesagt, in denen ich ein bisschen hängen geblieben bin. Zum einen sprechen Sie von einem Muster, von zum anderen haben Sie jetzt am Ende gesagt, diese Personen. Also das heißt, das ist ein Muster, welches immer wiederkehrt und Ihnen als Islamismusforscher ist das auch durchaus bekannt. Glauben Sie, dass auch die Behörden und die Politik hier richtig reagiert auf dieses Muster? Ist es dort auch schon bekannt und offensichtlich, dass es ein Muster ist? Oder glauben Sie, dass man das immer noch nicht wirklich klar als System erkannt hat?
Ich glaube schon, dass man es erkannt hat. Wir leben halt in einer komplexen Gesellschaft mit vielen unterschiedlichen Institutionen, die zuständig sind für diese Gefährdungslagen. Wir haben Personen, die dann letztendlich vor unabhängigen Richtern stehen, die dann eben nach Maßgabe der Gesetze Urteile fällen. Und es muss nicht immer so ausfallen, wie das zum Beispiel jetzt der Staatsschutz oder der Verfassungsschutz gerne sehen würde und wie die das selber einschätzen. Es mag sein, dass das vielleicht von dem Verein, der dafür zuständig ist, mit denen haben wir keinen Kontakt und stehen mit dem auch nicht in Verbindung, VPN ebenso eingeschätzt worden ist, dass mit dieser Person einfach gesprochen werden kann, solange er freiwillig dazu bereit ist. Tatsache ist, diese Personen, die es wie gesagt auch in Österreich gibt, sind bereit, ihre extremistische Ideologie eben auch umzusetzen, wie es hier geschehen ist. Ein weiteres Problem ist, dass mancher dieser Attentäter offensichtlich auch von Staaten unterstützt werden. Die islamischen Revolutionsgarden, die derzeit offensichtlich die Politik im Iran führen, haben auch angekündigt, dass sie Personen einsickern lassen oder die vielleicht sogar schon da sind, die dann eben auch Anschläge machen werden. Diese Person scheint aber mit dem IS in Verbindung gestanden sein und nicht mit dem Iran. Das Muster ist gewaltbereite Personen, die von einer extremistischen Ideologie überzeugt sind und nur auf die Gelegenheit warten, sie irgendwann einmal umzusetzen.
Gibt es da eigentlich so typische Warnsignale, wo vielleicht auch Angehörige oder Arbeitgeber, aber auch in der Schule Lehrkräfte und Pädagogen aufmerksam sein sollten und das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten, wenn sie diese erkennen oder sehen, bemerken?
Selbstverständlich, und es wird auch immer reagiert, müssen wir sagen. Also wir machen ganz viele Workshops in Schulen und das meistens, weil der Anlass ist, dass Lehrkräfte erkannt haben, hier gibt es ein Potenzial von Personen mit extremistischem Gedankengut. Auch bei anderen Einrichtungen ist es ähnlich. Teilweise wird es auch präventiv gemacht, ohne dass diese Signale aufgetaucht sind. Wir haben mit Klienten zu tun und Klientinnen, wo die Eltern selber zur Polizei gehen und Anzeige erstatten, ja. Aber wie gesagt, es geht dann noch Maßgabe des Rechtsstaates, der gesetzlichen Möglichkeiten, die vorhanden sind. Ansonsten gibt es noch die sogenannten Fallkonferenzen, die einberufen werden können, wo verschiedene Institutionen zusammenkommen und sich austauschen und wo dann auch manchmal unterschiedliche Einschätzungen sind. Über die kann ich jetzt nicht reden. Einschätzungen im Sinne von, welche Maßnahme jetzt sinnvoll ist. Soll man zum Beispiel an seiner sozialen Integration arbeiten, soll man an seiner extremistischen Ideologie arbeiten, und es kann dann manchmal vorkommen, ich nehme jetzt irgendein Beispiel, wo dann die Meinung ist, na, die extremistische Ideologie, das spielt bei ihm keine Rolle. Wir müssen nur schauen, dass er sozusagen strukturell resozialisiert werden kann, dass er eine Tagesstruktur hat, dass er arbeiten geht oder eine Ausbildung macht. Das alles ist selbstverständlich wichtig, aber man kann nicht vernachlässigen, welche Weltanschauung diese Personen haben, also welchen Hass diese Personen haben gegen diese Gesellschaft, gegen dieses politische System. Man kann sie damit nicht alleine lassen, man muss sich auch darum kümmern. Und die Exekutive kann auch nur im Rahmen ihrer Möglichkeiten handeln. 24 Stunden Überwachung, das ist jetzt wahrscheinlich auch personell gesehen nicht immer möglich bei den vielen Personen, die es gibt. Ja, und dann kann es eben dazu kommen, dass man einen eben nicht genug unter Kontrolle hat, wie das eben in Deutschland war, der noch dazu amtsbekannt ist, einschlägig verurteilt ist, einschlägig aufgefallen ist, der aber auf freien Fuß ist und dann die Möglichkeit hat, dieses Mordattentat zu begehen, begründet auf einer islamistischen Ideologie.
Schlussendlich war das ja dann doch noch ein Einzeltäter, hat versucht, beim IS anzudocken, aber ganz klar ist nicht, ob ihm das auch tatsächlich gelungen ist. Also er hat sich radikalisiert, er war interessiert, aber der IS selbst dürfte ihn noch nicht direkt aufgenommen haben. Daher meine Frage, Einzeltäter, wie groß ist denn das Risiko, was von solchen Einzeltätern ausgeht? Sind die noch weniger einzuschätzen als wie jene, die dann tatsächlich innerhalb der Organisation agieren?
Also soweit ich lesen konnte, war er bereits im Libanon, also er ist schon ausgereist und ist dort auch festgenommen worden und dann nach Deutschland zurückgekommen. Also offensichtlich war schon einiges davor im Laufen und ist ihm etwas gelungen, zumindest Kontakt aufzunehmen, und er hat dann eben dementsprechend seine Ausreise geplant und durchgeführt. Angeblich ist noch eine zweite Person mit ihm unterwegs gewesen im Auto, iranischer Herkunft, das sind die Informationen, die ich derzeit habe. Einzeltäter, wie Sie fragen, sind immer gefährlich, weil sie eben auf Grundlage ihrer Ideologie und Überzeugung handeln wollen, werden dann meistens, so wie in Österreich, von den Sicherheitsbehörden rechtzeitig gestoppt. Wir haben tatsächlich ähnliche Fälle und Personen, die es in Österreich gibt, wo die Exekutive immer erfolgreich eingegriffen hat. Der ein oder andere ist auf freien Fuß, der nächste ist demnächst auf freien Fuß. Und wir werden sehen, wie es dann weitergeht. Also die Gefahrenlage besteht in Österreich auch genauso und weiterhin.
Jetzt wird innerhalb der österreichischen Bundesregierung das Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren beschlossen. Zeitgleich lernen wir immer wieder aus Berichten, dass es insbesondere jüngere Kinder sind, die sehr stark anfällig sind eben für diese Radikalisierungsprogramme, die gerade auch im Internet immer wieder Personensuche gehen und hier versuchen, Mitglieder zu lukrieren. Wie sehen Sie denn dieses Social-Media-Verbot? Ist es auch geeignet, dass man Kinder und Jugendliche davon abhält, sich zu radikalisieren? Bringt das etwas allalong?
Ich befürchte nicht. Wir haben ja gehört in Australien, dass das schon fehlgeschlagen ist, weil die jungen Personen ganz einfach über VPN-Server sich über andere Länder dann ganz einfach einloggen. VPN kann man sich runterladen, gibt es gratis, gibt es auch in bezahlter Form. Man geht dann über ein Land rein, wo es dieses Verbot nicht gibt und nutzt es ganz einfach. Und das werden die Jugendlichen auch immer wieder schaffen, das zu umgehen. Was man theoretisch machen könnte, man könnte wie China eine Firewall machen oder im EU-Raum eine Firewall machen, wo sozusagen bestimmte Dinge gar nicht mehr greifbar sind. Also in China ist es quasi schwer möglich, auf Facebook zuzugreifen. Ja. Aber auch da versucht man mit VPN das Ganze zu umgehen. Das Verbot, also die Idee dahinter, nämlich Social Media einzuschränken, das ist gut und richtig, nur praktisch quasi schwer durchführbar. Tatsächlich sind die sozialen Netzwerke die reinste Extremistenschleuder. Also was da an ideologischen Dreck zu finden ist, das ist ja unerträglich. Und deswegen sind die Jugendlichen erreichbar und sie kommunizieren auch über die sozialen Netzwerke miteinander privat. Ja.
Wenn Sie jetzt sagen, dass da so viel in den sozialen Netzwerken drinnen ist, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Instrumente haben wir überhaupt zur Verfügung, die geeignet sind, dass man hier irgendwie wirklich diesen Inhalten Einhalt gebietet. Also was können wir tun oder was muss, kann die Politik, das Rechtssystem hier überhaupt an Handhabe tatsächlich einsetzen, damit eben solche Inhalte nicht an Kinder, Jugendliche herangetragen werden?
Ja, vieles ist schon gemacht worden und wird gemacht und vieles ist auch erfolgreich, nur man erfährt davon nicht. Also die Exekutive handelt immer richtig, die Justiz klagt an und verurteilt. Wir machen die Radikalisierungsarbeit mit diesen Personen. Es ist eh relativ erfolgreich, nur man kann es nicht zu 100% verhindern letztendlich. Was kann man noch machen? Weiterhin auch diese Programme unterstützen. Das ist manchmal ein bisschen zu wenig. Man muss dann auch kämpfen um Bezahlung. Jetzt zum Beispiel hatten wir, nur als Beispiel, 2 Anfragen für einen Workshop und es ist nicht klar, wie dieser Workshop finanziert werden kann. Weswegen dieser Workshop nicht stattfindet. Da hätte man auf einem Schlag mehrere Dutzend junge Personen erreicht, die anfällig sind, sonst hätten sich die angefragten Institutionen nicht gemeldet. Also sowas sollte leichter möglich sein. Es gibt sehr viele Workshops, die unterstützt werden, auch vom Bund, die über das ÖRD gemacht werden in den Schulen. Man kann also die jungen Leute immunisieren, im Sinne von aufklären, damit sie, wenn sie auf solche Inhalte stoßen, sie einen kritischen Blick darauf haben, ja, dass sie vorbereitet sind darauf, sonst ist es noch schlimmer. Und man muss mit den Leuten, die sich bereits radikalisiert haben, arbeiten und man muss mit den Leuten, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, eben nachdem sie bestraft worden sind, ihre Strafe abgesessen haben, muss man sie außer Landes bringen, sie aus Österreich abschieben, so kann man die Gefahren reduzieren.
Wer ist denn besonders gefährdet?
Grundsätzlich jeder, also Jugendliche sowieso, auch junge Erwachsene, das ist unser Hauptklientel und leider sehr viele junge Mädchen, auch Mädchen, die noch nicht strafmündig sind, die quasi von Art Grooming-Gangs, könnte man sagen, verführt werden, im Namen der Religion verführt werden, dann in eheähnliche Verhältnisse gedrängt werden, dort eigentlich sexuell missbraucht werden und Teil dieser Szene werden, die dann wiederum andere Mädchen auch beeinflussen. Also man hat die wirklich sehr jungen Mädchen, aber auch jungen Burschen bis hin zu jungen Erwachsenen. Und man hat auch in einem Bereich, der jetzt nicht der Bereich Terrorismus ist, viele aus der, man muss es so sagen, teilweise linksextremen Ecke, die zumindest für manche der Erzählungen anfällig sind. Widerstand gegen den Westen, angebliche antikoloniale Kämpfe, die geführt werden sollen. Und man fängt an, terroristische Vereinigungen zu verteidigen als Widerstandsgruppen. Also es gibt da mehrere Abstufungen und Bereiche, die man sich da eigentlich anschauen müsste. Da haben wir den Eindruck, reagiert die Politik eigentlich nicht oder die, die dafür zuständig sind, haben auf einmal taube Ohren. Warum, wissen wir auch nicht.
Darf ich dann nochmal nachfragen bei der Rolle der Mädchen? Weil bisher ist ja in Europa eigentlich nur männliche Täter bekannt geworden, die Anschläge verübt haben. Oder vielleicht wissen Sie da mehr als ich und können mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Aber mir ist jetzt momentan keine weibliche Täterin bekannt. Daher, welche Rolle spielen denn diese Mädchen, die jetzt, so wie Sie erklären, zunehmend eben für diese Netzwerke angeworben werden? Was verspricht man sich von den Mädchen? Ist das dann, weil Sie gesagt haben, sie werden teilweise auch sexuell ausgebeutet, ist das eine Art Belohnung für all jene, die sich dem IS verschreiben? Oder wie kann man sich das vorstellen, welche Rolle diese jungen Mädchen dabei spielen?
Also es gibt auch weibliche Attentäterinnen, also in Deutschland zum Beispiel, manche, die nicht hier in Österreich zur Tat schreiten konnten, weil sie eben rechtzeitig aufgehalten worden sind. Natürlich sind die Mehrheit der Attentäter männlich, aber diese Frauen sind Träger der Ideologie, der Überzeugungen und sind Teil dieser Netzwerke. Das war schon vorher so. Einer der ersten bekannt gewordenen Ausreisenden zum IS waren zwei Mädchen, die in Wien in die Schule gegangen sind. Und Belohnung, ja, sozusagen, also man verspricht den jungen Männern, 15, 16, 17 Jahre alt, sie können heiraten, unter Anführungszeichen. Und das sind oft Mädchen, die teilweise unter 14 Jahre alt sind. Und wir haben viele Klientinnen, die auch wegen terroristischer Vereinigungen in Haft sitzen oder verurteilt worden sind und auf Bewährung sind. Also es betrifft auch Frauen und Mädchen. Das ist eine Illusion zu glauben, dass Frauen davon nicht betroffen sind. Im Gegenteil, sie sind Teil dieser Netzwerke und wie gesagt, sie werden sexuell ausgebeutet. Diese Pseudo-Heiraten, die da durchgeführt werden, sind eine Katastrophe. Die Eltern sind oft machtlos und absolut verzweifelt, dass die jungen Mädchen sich da verführen lassen. Das ist ein Problem, was aus unserer Sicht anscheinend übersehen wird. Die jungen Mädchen werden teilweise schwanger, werden von einem zum anderen gereicht, die dann teilweise mit mehreren Frauen verheiratet sind. Das ist richtig, muss ich so sagen, ekelhaft und bösartig, wie da umgegangen wird mit denen. Auch hier geschieht unserer Meinung nach noch zu wenig.
Ein Kopftuchverbot, kann das der Radikalisierung von jungen Frauen Einhalt gebieten?
Na, überhaupt nicht, weil das Kopftuchverbot verhindert ja nicht, dass Menschen Zugang haben zu extremistischen Ideologie. Das ist so, also sie haben zum Beispiel nationalsozialistische Wiederbetätigung, man wird dafür angeklagt und bestraft. Das verhindert aber nicht, dass es immer wieder junge Leute gibt, die sich einer Ideologie anschließen, die den Nationalsozialismus verherrlicht, trotz aller Verbote. Und das Gleiche gilt natürlich auch für diesen Phänomenbereich, ja.
Darf ich fragen, welche Rolle spielt denn derzeit die Gefährdung durch Terror in Europa? Hat die zugenommen? Leben wir gefährlicher als wie vielleicht noch vor 10 Jahren? Ist es gleich geblieben? Wie kann man sich hier ungefähr vorstellen, wo wir uns gerade befinden? Auf einer Gefahrenskala von 1 bis 5, wie stark ist die Gefährdung derzeit?
Ich kann es wirklich schwer skalieren. Das können die Sicherheitsbehörden tatsächlich. Die haben Informationen, die wir nicht haben. Wir können immer nur von dem ausgehen, was wir als Organisation mit unseren Klienten zu tun haben. Wir betreuen gerade, wir sehen das bei unseren Quartalsberichten, über 200 Personen. Müssen Sie sich vorstellen, also wir haben über 200 Personen, natürlich teilweise auch aus anderen Phänomenbereichen des Extremismus, aber eben sehr viele, die islamistische Personen sind, Gefährder oder eben auch Leute, die diese Ideen, Ideologien vertreten, sind sehr unterschiedlich natürlich individuell gesehen, aber es ist eine große Gefahr, die ausgeht, weil sie sehen sie brauchen eigentlich nur eine einzige Person, die bereit ist, diese Ideologie, diese Ideen umzusetzen, ihren Menschenhass umzusetzen, dann schreiten sie zur Tat und der Schaden ist getan. Wir haben das auch vor 6 Jahren damals in Wien gesehen bei diesem Anschlag. Also einer ist schon zu viel.
Was würden Sie denn jetzt der Bevölkerung raten? Weil viele geraten ja dann doch immer wieder ein wenig in Panik, meiden dann nach solchen Anschlägen größere oder öffentliche Veranstaltungen. Ist das der richtige Weg? Muss man mit Angst in den Alltag gehen? Muss man mit gebotener Vorsicht in den Alltag gehen? Kann man vermeiden, in einen Terroranschlag hineinzugeraten? Oder ist das einfach mittlerweile ein Übel unserer Zeit, mit dem wir zu leben lernen müssen?
Also ich sage, oder wir sind der Meinung, dass man selbstverständlich nicht in Panik geraten soll und dass man eben nicht das machen soll, was sich die Terroristen nämlich erwarten oder die Staaten, die Terrorismus unterstützen, so wie der Iran zum Beispiel derzeit, nämlich dass man sich zurückzieht aus dieser Gesellschaft und man ständig Angst hat, das ist ja das Ziel des Terrorismus. Wenn man das macht, dann haben die Terroristen ein Ziel mehr erreicht. Wie kann man es verhindern? Das ist Aufgabe der Sicherheitsbehörden, die sehr gut arbeiten in Österreich in Wahrheit. Aber man soll deswegen jetzt nicht aufhören, auf den Markt zu gehen oder einkaufen zu gehen oder auf Urlaub zu fahren oder sich an öffentlichen Plätzen aufzuhalten. Nein, die Sicherheitsbehörden arbeiten rund um die Uhr. Die machen viele Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben und haben schon in der Vergangenheit sehr vieles verhindert. Sonst hätten wir auch nicht so viele Klienten, die wir betreuen.
Herr Musa Alhassan Diaw, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Expertise zu diesem Thema und darf Ihnen an dieser Stelle noch einen schönen guten Abend wünschen.
Vielen Dank. Danke, Wiederschauen.
Ein dramatisches Thema, also der Terroranschlag in Berlin.